Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Im Rahmen dieser Veranstaltungsreihe kam die Bemerkung, in Stuttgart vor unserer eigenen Nase ist unsere Wasserversorgung privatisiert worden. Das war völlig neu für mich und da war klar, da muss man was machen. Es ist ein Unding, dass Gemeinderäte beschließen, dass das Bürgereigentum, dass es einfach verkauft wird an Konzerne.
Wir sind auch in dem Sinne im Sitz der öffentlichen Hand. Diesen Anteilseignern fühle ich mich verpflichtet und auch die Werte des Unternehmens im Sinne dieser Anteilseigner gut zu bewirtschaften, damit verantwortungsvoll umzugehen. Wir haben also viele Jahre versucht, da eine Einigung über den Preis zu bekommen und wir haben das nicht geschafft.
Wir könnten wirklich gutes Wasser kriegen und das könnten wir in Stuttgart durchsetzen, dann, wenn wir als Bürger Kontrolle drüber haben. Das finde ich sehr wichtig.
Heute mit Sonja Meschkat. Ich freue mich, dass Sie Zeit für uns haben und darf Ihnen heute ein Wochenendjournal vorstellen, das ein bisschen anders ist als die anderen. Denn wir haben eine besondere Empfehlung für Sie, unseren Podcast 130 Liter, Streit um unser Trinkwasser. Diesmal Folge 3 und die heißt, welche Folgen der Privatisierungshype hat. Dazu nehmen wir Sie gleich mit nach Stuttgart. Die Stadt hat ihre Wasserversorgung bereits vor Jahren an einen großen Energiekonzern verkauft. Anastasia Rohn ist diejenige, die sich diesen Podcast ausgedacht hat, ihn konzipiert hat und ich freue mich, dass Sie da sind. Hallo.
Hallo.
Sie geben uns ein paar Einblicke, wie dieser Podcast überhaupt entstanden ist. Diese Folge ist der Pilot gewesen, also die allererste Folge, die aufgenommen worden ist. Was macht man denn in so einer Pilotfolge? Legt man da das Konzept fest? Experimentiert man oder wozu ist sie da?
Also das Konzept steht in der Regel vorher und der Pilot, der dient dann dazu, das zu testen, um sich vorzustellen, wie so der Podcast aussehen könnte oder sich anhören könnte und wie das bei Außenstehenden ankommt. Für den Piloten haben wir auch einiges ausprobiert. Das Skript zum Beispiel, das war am Anfang viel zu komplex. Wir haben quasi mehrere Geschichten auf einmal erzählt und das hat irgendwie nicht funktioniert, haben wir gemerkt. Also sind wir nochmal an das Skript ran und haben einiges umgestellt und auch weggelassen. Das war dann auch eine Lehre für die anderen Folgen.
An dieser Folge recherchiert hat auch unsere Landeskorrespondentin Katharina Thoms. Für Baden-Württemberg ist sie zuständig. Wie arbeitet man denn dann eigentlich gemeinsam an einem Skript? Also eine legt vor, die andere legt nach oder wie läuft das?
Genau, also am Anfang steht natürlich die Recherche. Da verschaffen wir uns erstmal einen Überblick über das Thema, notieren uns schon mögliche GesprächspartnerInnen, die wichtig sein könnten. Manchmal führen wir auch schon das ein oder andere Vorgespräch, um zu gucken, was Betroffene und Experten zu erzählen haben. Die bringen einen ja auch schon nochmal auf andere Fragen und geben auch Hinweise. Und das gesammelte Material, das sortieren wir dann und überlegen uns mit unserer Redakteurin oder dem Redakteur einen Erzählsatz und drei Leitfragen.
Okay, was ist ein Erzählsatz?
Ja, das ist die Geschichte, die wir erzählen wollen in einem Satz. Der rote Faden der Geschichte sozusagen. Daran kann man dann auch ganz gut sehen, ob das, was man da recherchiert hat, auch ausreicht für eine lange Geschichte, ob die sich in einer Geschichte überhaupt zusammenfassen lässt. Das gibt aber auch uns Orientierung, weil man sich in so einer größeren Recherche auch ganz gut verlieren kann. Und wenn wir das dann haben, dann legen wir eine Dramaturgie fest. Also was wollen wir wann erzählen? Das guckt sich die Redaktion dann an und entscheidet, ob es so oder so ähnlich dann auch laufen soll.
Und dann kann es endlich losgehen mit dem Schreiben.
Ja, endlich. Einige Teile haben die Landeskorrespondentin und ich getrennt voneinander geschrieben. Manche Teile haben wir aber auch zusammengeschrieben. Dann wurden da die Gummibärchen ausgepackt und wir haben uns per Video auf das Skript gestürzt. Und wenn das dann fertig ist, kommt es dann noch in die Faktencheck-Unit. Die überprüfen dann noch bestimmte Stellen auf Fehler.
Wie läuft das genau?
Ja, im Faktencheck suchen die KollegInnen nach mehreren Quellen für unsere Tatsachenbehauptungen. Oder die überprüfen auch mal unsere Quellen und geben uns dann eine Einschätzung dazu. Manchmal schleichen sich ja dann doch nochmal so Zahlendreher oder Flüchtigkeitsfehler ein. Und da ist es ganz gut, wenn da nochmal jemand draufschaut.
So, das Skript ist dann fertig und dann mit dem Skript ab ins Studio.
Richtig, wir haben da zwei Termine. Im ersten Termin machen wir dann einen Table Read. Da sind dann Techniker, die Redakteurin und Landeskorrespondentin mit mir im Studio. Und wir machen so eine Art Leseprobe. Das ist ganz gut, weil wir dann merken, ob das, was wir da auch geschrieben haben, sich gut erzählen lässt. Manchmal hat uns unsere Redakteurin auch aufgefordert, das Skript einfach mal wegzulegen und uns ja drauf los erzählen lassen, weil wir schreiben ja fürs Hören und nicht fürs Lesen.
Ich kann mir auch vorstellen, dass das dabei hilft, eine gemeinsame Sprache zu finden. Ne? Mhm. So, und danach ist, also wir haben ja jetzt ne Skript fertig, dann endlich rein ins Studio. Und dann aber auch endlich mal die finale Aufzeichnung.
Ja, dann geht's endlich los. Das ist dann oft auch der schönste Teil der Arbeit, weil da kommt dann das ganze Team zusammen und das Skript wird dann so richtig mit Leben gefüllt.
Und wie das dann klingt, das erfahren wir jetzt. Sie sind hoffentlich auch schon gespannt auf die dritte Folge unseres Podcasts 130 Liter, Streit um unser Trinkwasser, welche Folgen der Privatisierungshype hat. Los geht's.
Wisst ihr eigentlich, wer euch das Leitungswasser liefert? Wahrscheinlich nicht. Aber Barbara Kern.
In Stuttgart vor unserer eigenen Nase ist unsere Wasserversorgung privatisiert worden. Das war völlig neu für mich und da war klar, da muss man was machen.
Barbara Kern, die weiß inzwischen ganz genau, wer ihr das Wasser zu Hause zum Trinken und Duschen liefert. Und vor allem, sie weiß auch zu welchem Preis. Wäre mir jetzt nicht sofort klar. Und dir, Katharina?
Inzwischen ist es mir klar, aber vor der Recherche hier habe ich ehrlich gesagt nicht so viel darüber nachgedacht, wer mein Trinkwasser liefert und welche Interessen eigentlich dahinter stecken. Aber ich habe mich ja sehr lange mit Barbara Kern unterhalten. Die ist Aktivistin und die ganze Privatisierung der Stuttgarter Wasserversorgung, die lässt ihr bis heute keine Ruhe.
Ja, kann ich gut verstehen inzwischen. Schließlich will ich mich ja immer darauf verlassen können, dass das Wasser aus meinem Hahn fließt und dass ich das auch bezahlen kann. Ja, und deshalb ist es so wichtig, dass wir mal darüber reden, wer uns eigentlich das Trinkwasser liefert und was auf unseren Wasserrechnungen steht. Und genau das machen wir heute. Es geht um Privatisierung, steigende Trinkwasserpreise
und um eine Aktivistin, die seit mehr als 20 Jahren dafür kämpft, dass ihr Trinkwasser nicht mehr von einer Aktiengesellschaft geliefert wird.
Wir fragen uns, welche Folgen hat es, wenn unsere Wasserleitungen plötzlich privat sind? Ihr hört 130 Liter. Streit um unser Trinkwasser. Folge 3. Welche Folgen der Privatisierungshype hat? Wir, das sind Anastasia Rohn
und Katharina Thoms.
Du bist nicht nur Landeskorrespondentin in Baden-Württemberg, Katharina, du wohnst auch noch in Stuttgart. Und die Stadt, die beschäftigt sich ja schon ewig mit ihren Wasserleitungen.
Genau. Und wer sich wirklich damit auskennt, seit mehr als 20 Jahren schon, das ist Barbara Kern.
Hallo, Sie sind Frau Kern?
Ja.
Ja, super.
Ich habe noch geguckt, wie Sie aussehen.
Wir treffen uns hier in Stuttgart im Forum 3. Das ist so ein selbstverwaltetes Kulturzentrum mit Café, so mitten in der Stadt. Barbara ist eine mittelgroße Frau, schulterlange blonde Haare und da sind auch schon ein paar graue drunter. Und wir sitzen an ihrem Stammplatz im Café in so einer Ecke. Und vielleicht hat sie hier auch schon vor 20 Jahren gesessen. Seitdem nämlich kämpft sie schon, dass Stuttgart wieder eine eigene städtische Wasserversorgung hat. Weil die ist nämlich verkauft worden. Und erfahren hat sie das alles hier im November 2002.
Es gab eine Veranstaltung hier in Forum 3. Und im Rahmen dieser Veranstaltungsreihe kam die Bemerkung, in Stuttgart vor unserer eigenen Nase ist unsere Wasserversorgung privatisiert worden. Das war völlig neu für mich und da war klar, da muss man was machen.
Da muss man was machen. Das ist nicht nur so ein Spruch. Barbara Kern regt das so auf. Das war ja so ein globalisierungskritischer Vortrag, bei dem sie da war. Sie war also sowieso schon sehr skeptisch, was die damalige Wirtschaftspolitik anging. Und die tut sich dann wirklich noch am selben Abend mit ein paar Leuten zusammen, um was dagegen zu tun. Und daraus wird dann eine Initiative, das Stuttgarter Wasserforum. Die sind richtig on fire.
Es ist ein Unding, dass Gemeinderäte beschließen, dass das Bürgereigentum, dass es einfach verkauft wird an Konzerne. Und wir als Bürger überhaupt keinen Einfluss mehr auf die Gestaltung dieser Einrichtungen haben, auf die Preise dieser Einrichtungen. Ja,
Man merkt Barbara nach all den Jahren Aktivismus schon an, die ist auch ziemlich ausgelaugt. Sie hat nämlich ein Bürgerbegehren gestartet, sie hat Unterschriften gesammelt und sie kämpft immer noch dafür, dass sie als Bürgerin wieder Einfluss hat, was mit ihrer Trinkwasserversorgung passiert. Sie hat nämlich auch Angst, dass ihre Gebühren fürs Wasser steigen.
Ja, über Trinkwasserpreise müssen wir übrigens auch gleich noch sprechen.
Die ändern sich nämlich für Barbara.
Kannst du vorher aber bitte noch zusammenfassen, wie es überhaupt dazu kam, dass Stuttgart plötzlich seine Wasserleitung verkauft hat? Weil die Geschichte fängt ja schon ein bisschen früher an als 2002.
3 Jahre vorher, 1999, man trägt jetzt Bauchnabelpiercings. Richtig gehört, so lange ist das schon her und da ging alles los. Stuttgarts damaliger Oberbürgermeister Wolfgang Schuster von der CDU empfiehlt dem Gemeinderat, wir verkaufen unsere Stadtwerke. Die sollen an die Energie Baden-Württemberg, die NBW, gehen. Zumindest ein Teil davon. In nur ein paar Wochen hat der Gemeinderat das entschieden. Ich meine, wie lange hat es allein gedauert, Stuttgart 21 zu beschließen? Ging also alles sehr schnell. Die Stadtwerke werden verkauft. Und der Rest der Energieversorgung wird später auch an die NBW verkauft. Die Gasversorgung und das Stromnetz und die Atomkraftwerke. Quasi die ganze Energieversorgung der Stadt. Und ja, wie so nebenbei, auch die ganze Trinkwasserversorgung. Und damit auch die Erlaubnis, KundInnen mit Energie und Wasser versorgen zu dürfen. Die ging auch an die NBW. Preis 2,35 Milliarden Euro. Alles in die Stadtkasse Stuttgarts.
Wow, das ging alles echt schnell. Stuttgart hat also in gerade mal 3 Jahren seine ganze Energieversorgung verkauft.
Absolut.
Inklusive Trinkwasserversorgung. Ist quasi so nebenbei abgefallen.
Das könnte man so sagen, ja.
Barbara Kern, die Aktivistin, mit der du gesprochen hast, die kriegt also 2002 ihr Trinkwasser nicht mehr von den Neckarwerken, also von der Stadt, sondern von der Energie Baden-Württemberg, der NBW. Das muss sie doch irgendwie mitbekommen haben. Stand da nichts auf ihrer Wasserrechnung?
Also sie sagt nein, da stand nichts. Und ehrlich gesagt, es war auch damals kein großes Aufregerthema. Es gab auch kaum Berichte darüber.
Damals war das vielleicht kein Aufregerthema. Aber heute, mich interessiert mal deine Wasserrechnung, Katharina.
Und ich habe sie wie zufällig auch dabei.
Zufällig hast du sie dabei.
Ich guck mal. Also hier steht was von Warmwasser, Kaltwasserkosten. Mhm. Aber ehrlich gesagt, es wird überhaupt nicht klar, was ich jetzt im Einzelnen dafür bezahle.
Ja, stimmt. Preis pro Liter steht hier nicht.
Nee, aber es steht ja zum Glück alles im Internet. Also ich habe mal nachgeguckt. Jetzt zahle ich 3,43 Euro pro Kubikmeter.
Vielleicht noch kurz zur Einordnung. Ein Kubikmeter sind 1000 Liter und mit 1000 Litern können wir ungefähr 1000 Mal Spaghetti kochen.
Und 2002, also kurz vor dem Verkauf, da hat der Kubikmeter weniger als die Hälfte gekostet in Stuttgart.
Weniger als die Hälfte? Und das alles wegen dem Verkauf oder was?
Nee, also nicht nur. Erstmal, der Wasserpreis ist im Bundesschnitt leider generell gestiegen, nicht nur in Stuttgart. Aber heute gehört die Stuttgarter Wasserversorgung auf jeden Fall zu den teuersten in Baden-Württemberg. Und es spielen ja viele Faktoren rein, wie so ein Preis entsteht.
Und zwar?
Wo kommt das Wasser eigentlich her? Also in Stuttgart zum Beispiel vom Bodensee oder aus der Gegend um Ulm. Und ja, wie aufwendig ist es dann, das Wasser tatsächlich auch zu uns zu transportieren? Also sind da zum Beispiel viele Berge dazwischen. Und Spoiler, ja, in Stuttgart auf jeden Fall.
Gut, alles nachvollziehbar. Aber die NBW wollte doch bestimmt daran mitverdienen. Sonst hätten sie das Wassernetz ja von Anfang an nicht gleich mitgekauft.
Klar, die NBW war schon damals eine Aktiengesellschaft, also ein privates Unternehmen. Die meisten Aktien haben dem französischen Energiekonzern EDF gehört und einem Zweckverband, hinter dem baden-württembergische Landkreise stehen, den OEW. Natürlich wollten die was verdienen. Und es wurde auch erstmal ungemütlich damals. Im Konzern wurden Arbeitsplätze abgebaut. Für die Aktienbesitzer gab es in den kommenden Jahren aber erstmal hohe Erlöse.
Und wann sind die Preise denn gestiegen?
Erstmal ist nichts passiert. Ein paar Jahre später ging es aber permanent nach oben, teilweise auch sprunghaft. Und da ist die Kartellbehörde in Baden-Württemberg eingeschritten. Und die hat dann gesagt, okay, das ist definitiv zu viel Geld auf einmal fürs Trinkwasser. Am Ende musste die NBW etwa 45 Millionen Euro zurückzahlen.
45 Millionen Euro? Und die gingen dann wohin?
Na, an die KundInnen. Das war natürlich cool für Barbara Kern und auch für andere, aber der Wasserpreis blieb so hoch. und ist in den vergangenen Jahren auch immer weiter gestiegen.
Warum hat Stuttgart damals überhaupt verkauft? Klingt ein bisschen verrückt, so aus heutiger Sicht, finde ich. Ein börsennotiertes Unternehmen soll mir mein Trinkwasser liefern? Vorsicht, denken wir heute. Damals aber war das so eine Art, ja, Wirtschaftstrend. 1998, da haben Leute angefangen, sich Arschgeweihe zu tätowieren.
Oh no.
Bis 1998 also, da hat der Staat den Energiemarkt geregelt. Und dann hat die Europäische Union die Regeln geändert. Das war damals das erste Energiepaket. Und ihr müsst euch das so vorstellen. Der Staat hatte dann nicht mehr so viel zu sagen, weil dann die Konzerne bestimmt haben, wo es lang geht. Die entstehen nämlich zu der Zeit. Aus vielen kleinen Anbietern werden wenige große. Und die haben dann auch die kleinen Stadtwerke für sich entdeckt. Und die Städte, die hatten dann Angst, dass sie im Wettbewerb nicht mehr mithalten können. Auch weil sie dachten, die Konzerne arbeiten doch sicher viel effizienter, viel besser als wir. Den Städten haben aber die Atomkraftwerke, Stromnetze und eben auch die Wasserwerke gehört. Und weil viele Städte damals verschuldet waren, dachten sie, na dann verkaufen wir doch gleich alles. Und es gab noch einen Grund für die Privatisierungswelle. Die Atomkraftwerke. Die gehörten ja, wie gesagt, auch zu den Stadtwerken.
Die 19 Atomkraftwerke in Deutschland werden schrittweise bis etwa zum Jahr 2021 abgeschaltet werden.
So, was bedeutet das jetzt konkret? Es war damals absehbar, dass das Geschäft mit der Atomkraft zu Ende gehen wird. Denn 2002, da hat die Bundesregierung zum ersten Mal den Atomausstieg besiegelt. Das war viel früher als die Katastrophe in Fukushima. Hat alles aber auch ein bisschen länger gedauert als 2021. Kleiner Reminder, erst seit April 2023 sind bei uns alle Atomkraftwerke abgestellt. Da ist also ziemlich viel passiert Ende der 90er und Anfang der 2000er Jahre. Die EU ändert Regeln, um den Energiemarkt zu öffnen. Der Staat, der regelt kaum noch was. Und die großen Konzerne bestimmen jetzt die Energieversorgung. Jetzt aber mal ehrlich, haben die in Stuttgart das Geld dann wirklich so dringend gebraucht? Kann ich mir in einem reichen Bundesland wie Baden-Württemberg überhaupt nicht vorstellen.
Na, die Stadt hatte schon Schulden, aber das war jetzt eigentlich nicht der Grund für den Verkauf. Zum einen war es eben auch hier diese Privatisierungswelle, hast du ja gerade schon beschrieben. Und da war die Angst, oh Mann, wir können im Wettbewerb vielleicht nicht mithalten mit den Großen. Und dann hat die Stadt sich gesagt, naja, lass doch verkaufen, dann kriegen wir noch was dafür.
Na, klingt ja auch erstmal logisch.
Dazu kommt aber noch der Atomausstieg, hattest du ja auch gerade beschrieben. Die Neckarwerke Stuttgart waren nämlich selbst beteiligt an 3 Atomkraftwerken. Mm. Und die standen ja damit auch zum Verkauf. Also noch ein Argument für die Stadt, weil wäre ja ziemlich blöd, wenn der Atomausstieg kommt und wir sind noch an Atomkraftwerken beteiligt.
Also lieber zack, weg damit.
Genau. Und die Wasserbetriebe, die sind dann fast so wie nebenbei mitverkauft worden. Schien ein super Deal damals, auch wenn alle von einer historischen Entscheidung gesprochen haben. 100 Jahre eigene Stadtwerke, so viel aufgebaut und naja, auch mit ganz schön viel Steuergeld.
Und da hat sich niemand dagegen gewehrt. Also die im Gemeinderat, die haben da alle Ja dazu gesagt, oder wie?
Nee, aber fast alle. Am Ende haben bis auf die PDS, also eine der Vorgängerparteien der Linken und die damals als rechtsextrem eingestufte Partei Republikaner, alle zugestimmt. Es gibt aber auch noch ein anderes Problem in Stuttgart. Also jedenfalls sieht es Barbara Kern so und ihre Initiative, das Stuttgarter Wasserforum.
Was für uns noch ganz wichtig ist, ist die Wasserqualität.
Die Wasserqualität? Also was meint sie denn damit? Ist das Trinkwasser in Stuttgart etwa nicht sauber genug?
Das kann man so nicht sagen. Also in Stuttgart werden auf jeden Fall die Grenzwerte für sauberes Trinkwasser eingehalten.
Naja, wird in Deutschland auch super streng kontrolliert, muss man sagen.
Das stimmt, aber in manchen Gegenden von Stuttgart ist das Wasser tatsächlich viel höher mit Nitrat belastet als in anderen.
Das musst du jetzt ein bisschen erklären.
Also, zu viel Nitrat in unserem Körper, das ist ungesund. Vor allem gilt das für Babys und für Kleinkinder, da ist es schädlich. Und es kommt natürlich wie immer auf die Dosis an. Deshalb gibt es ja Grenzwerte. Und dass im Stuttgarter Trinkwasser tatsächlich mehr Nitrat drin ist, das liegt, nach Meinung von Barbara Kern, daran.
Also wir haben einmal das Bodenseewasser, was eigentlich als qualitativ gut, sehr gut galt. Und wir haben das Landeswasser, das hat halt dummerweise als Wasserquelle die Donau und Grundwasser aus dem Donauried. Und da ist halt Nitrat drin von der Landwirtschaft und Schadstoffe von der Düngung.
Das, was Barbara Kernde erklärt, das hat auch die Umweltorganisation BUND schon kritisiert. In Stuttgart ist es jetzt so, in einigen Stadtteilen kommt das Wasser vom Bodensee und in anderen kommt das Wasser aus dem Donauried.
Und was kriegst du?
Wasser aus dem Bodensee.
Schwein gehabt.
Voll, wusste ich früher auch gar nicht. Aber was Barbara Kern stört, seit dem Verkauf hat sich das ein bisschen verschoben. Plötzlich kriegen ein paar mehr VerbraucherInnen Donauriedwasser.
Also das Wasser mit mehr Nitrat drin.
Genau, und das aus dem Donauried ist billiger als das aus dem Bodensee.
Das heißt, die NBW spart so Geld, weil sie das günstigere Wasser aus dem Donauried verkauft, weil die Preise, die bleiben ja gleich für die KundInnen in Stuttgart, nehme ich mal an.
Exakt so.
Und was sagt denn die NBW dazu?
Die sagt mal so sinngemäß, naja, unser Wasser ist doch sauber, egal aus welcher Quelle. Und wir reinigen das auch, das ist gutes Trinkwasser und wir halten auch die Grenzwerte ein. Aber das Wasser aus dem Donauried ist tatsächlich nicht ganz so gut wie das Wasser aus dem Bodensee. Und Barbara Kern, die bleibt dabei.
Wir könnten wirklich gutes Wasser kriegen. Und das könnten wir in Stuttgart durchsetzen, dann, wenn wir als Bürger Kontrolle drüber haben. Das finde ich sehr wichtig.
Gut, da ist natürlich was dran. Auf eine Aktiengesellschaft wie die NBW hast du natürlich weniger Einfluss als auf die Politikerinnen und Politiker in der Stadt, die du ja auch mal gewählt hast. Also kann man schon sagen, im Extremfall, da kann auch das Trinkwasser schlechter werden, wenn wir unser Wassernetz privatisieren. Gibt ja auch genügend abschreckende Beispiele. England zum Beispiel. Dort ist das mit der Privatisierung mächtig in die Hose gegangen. Long story short. London, 2:30 in the afternoon. Nee, Spaß beiseite. Also, London, Ende November 1989. Ein bewölkter Nachmittag. Question Time in Westminster Palace, dem Sitz des englischen Parlaments.
That if she visited West Yorkshire, she'd find extensive anger and resentment against water privatization. She'd be swept from office and dumped in the garbage of her own.
Ja, ihr hört's schon, da greift ein Politiker gerade ziemlich scharf Margaret Thatcher an. Das ist damals die Premierministerin. Und der sagt, sie gehöre aus dem Amt geworfen und auf den Müllhaufen ihrer Politik. Thatcher, die gehört damals zu den Konservativen. Und zu der Zeit hat sie die Privatisierungswelle losgetreten. Dazu gehörte zum Beispiel die Bahn, aber eben auch die Wasserwirtschaft. Privat ist immer besser, dachte Thatcher damals.
Socialist France knows all privatized water is a better deal than nationalized water. That the water privatization, I believe, will go very successfully indeed. That will go very successfully indeed.
Ja, eine gute Idee, dachte Thatcher damals. Wenn es sogar das sozialistische Frankreich macht, kann es ja nicht so eine schlechte Idee sein. Private Unternehmen würden effizienter wirtschaften. Das hatte sie damals zumindest gehofft. Und das englische Leitungssystem war schon damals sanierungsbedürftig. Das abgepumpte Wasser versickerte einfach im Boden, weil die Leitungen undicht waren. Das ist übrigens bis heute so. Die Regierung hat sich aber damals von den Verkäufen erhofft, dass Konzerne einen Teil ihrer Gewinne in die Sanierung reinstecken.
Das erinnert mich so an die Stimmung in Stuttgart. Die werden das schon alles machen, ist ja auch voll im Sinne der Konzerne und so.
Tja, und heute wissen wir, dass es meistens anders ist. Das Gegenteil von very successfully und privat ist immer besser. Kurz gesagt, viele Unternehmen, die haben es sich echt einfach gemacht. Die haben die Preise angehoben, wenig investiert und das Wasser einfach ungefiltert in die Flüsse geleitet. Und das hat natürlich Folgen. Nicht nur für die Umwelt, auch für die Leute in England.
Du, ich habe mal darüber mit meiner Freundin gesprochen, Sabrina Wilske. Die lebt seit vielen Jahren mit ihrer Familie in London. Und yes, sie hat damals sofort mitbekommen, das stimmt irgendwas nicht mit Londons Wasserleitung.
Die erste praktische Erfahrung mit diesen Wasserlecks habe ich dann kurze Zeit später gesammelt, indem ich durch unsere Nachbarschaft ging und auf einmal Wasser aus der Straße kam. Dachte ich, oh, interessant. Und dann am nächsten Tag war es immer noch. Und dann habe ich gesagt, oh, muss ich vielleicht was unternehmen. Scheint ja irgendwie niemand bemerkt zu haben, weil es immer noch läuft. Ne?
Sabrina hat dann gegoogelt und rausgefunden, dass man sowas tatsächlich auf einer Webseite auch melden kann. Das macht sie dann auch. Der Schaden wurde da sogar schon gemeldet, aber passiert ist nichts.
Es waren so einige Tage, bis das repariert wurde dann. Ein halbes Jahr später wieder irgendwo anders ein Wasserrohrbruch. Wieder Wasser rausgelaufen, wieder gemeldet. mindestens zweimal im Jahr sehe ich irgendwo Wasser aus der Straße kommen.
Und Sabrina hat auch den Eindruck, es dauert einfach jedes Mal länger, bis da mal jemand kommt und diese Rohre repariert.
Ja, und all das geht ja auch am Ende des Tages auf ihre Kosten, denn sie bezahlt das ja mit ihrer Wasserrechnung. Die Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde in Großbritannien, die CMA, die schätzt, 20% von dem, was die Leute in England für ihr Wasser zahlen, das geht dafür drauf, um die Kredite der Unternehmen und die Gewinne der Aktionäre zu bezahlen. Im Vergleich zu England sind wir, was Privatisierung angeht, mit einem blauen Auge davongekommen. Also, finde ich, ist bei uns nicht ganz so krass abgelaufen. Privatisierung ist ja auch nicht gleich Privatisierung. In Deutschland wurde häufig die Wasserversorgung nur zum Teil privatisiert und einige Städte haben ihre Wasserwerke auch wieder zurückgekauft. Das ist aber nicht selbstverständlich. Und da wären wir wieder in Stuttgart und bei unserer Aktivistin Barbara Kern.
Genau. Die Wasserwerke gehören noch immer der NBW. Dabei hat Barbara Kern wirklich alles gegeben.
Genau, das war dann der Punkt, wo wir praktisch ein Licht im Tunnel gesehen haben und gesagt haben, da können wir jetzt was machen.
Das war 2009 und da hat sie eine Möglichkeit gefunden, wie man das Wassernetz zurückkaufen könnte.
Und was für eine Möglichkeit war das?
Barbara Kern hat was ziemlich Wichtiges herausgefunden.
Da kam man dann darauf, dass es Konzessionen gibt für die Versorgung der Bürger. Und wenn die Konzessionen für die Versorgung der Bürger abgelaufen sind, dann bestimmt die Stadt wieder, wer die nächste Konzession bekommt. Das habe ich dann rausgefunden.
Also kurz nochmal, die Konzession, das ist diese Erlaubnis, wer das Wasser wohin liefern darf.
Genau, und die Konzession ist wirklich wichtig in der ganzen Geschichte. Barbara Kern kommt dann nämlich drauf, 2013, also nur ein paar Jahre später, da endet diese Konzession für Stuttgart. Und sie und das Wasserforum sagen sich, na, ist doch klar, die Stadt kann ja dann spätestens 2013, wenn der Vertrag ausläuft, das Wassernetz zurückkaufen. Und dann haben die ein Bürgerbegehren gestartet und Unterschriften gesammelt.
Wir haben überall gesammelt, wo es ging. Wir haben angefangen am 1. Mai am Karlsplatz, da war irgendwelche Veranstaltungen, da haben wir gesammelt und dann haben wir vor den Geschäften überall gesammelt. Wir haben auch Unterschriftenlisten ausgelegt, die wurden dann zum Teil geklaut. Dann haben wir da aufgehört, dann haben wir halt mehr oder weniger immer gesammelt. Und das war eine sehr, sehr große Arbeit. Das war wirklich eine wahnsinnige Arbeit. Wir waren damals die, die wirklich sehr aktiv gesammelt haben. Da waren wir vielleicht 6 Leute.
6 Leute. Aber immerhin, das wird jetzt zum richtigen Thema in der Stadt. Und am Ende ist das Bürgerbegehren auch wirklich erfolgreich und der Gemeinderat nimmt das einstimmig an. Bis 2013 soll Stuttgart seine Wasserversorgung zurückkaufen.
Ja, also es war spannend bis zum Schluss. Und dann dachten wir, jetzt ist es gelaufen. Der Gemeinderat stimmt dazu, dem Bürgerbegehren. Es muss ENBW die Wasserversorgung zurückgeben und dann kam da nichts mehr.
Wien, nix.
Ja, nix. 13 Jahre nach dem Beschluss im Gemeinderat gehört das Wassernetz immer noch der NBW.
Okay. Nur um das nochmal zu kapieren. Barbara Kern, die Aktivistin, die macht sich Sorgen um ihre Trinkwasserversorgung. Sie will erreichen, dass die Stadtwerke zurück an Stuttgart gehen und nicht mehr der NBW gehören. Die hängt sich da also voll rein. Sie liest Verträge, organisiert Leute, sammelt Unterschriften, mehrmals sogar, weil einige auch noch geklaut werden. Und das macht sie so lange, bis das Bürgerbegehren erfolgreich ist und der Gemeinderat dann auch noch zustimmt. Und dann passiert nichts.
Die NBW und die Stadt können sich einfach nicht auf den Preis einigen.
13 Jahre lang nicht?
Ja, das muss man so sagen. Es gab Angebote von der Stadt und von der NBW, aber man war sehr weit auseinander. 2014 wollte die Stadt rund 140 Millionen Euro zahlen. Die NBW wollte rund 750 Millionen Euro haben.
Ja, kleiner, aber feiner Unterschied von 610 Millionen Euro.
Ich habe mit dem Chef der Wassernetze von der NBW gesprochen, Christoph Möller, warum die so viel wollen.
Wir sind auch in dem Sinn im Sitz der öffentlichen Hand. Diesen Anteilseignern fühle ich mich verpflichtet und auch die Werte des Unternehmens im Sinne dieser Anteilseigner gut zu bewirtschaften, damit verantwortungsvoll umzugehen. Wir haben also viele Jahre versucht, da eine Einigung über den Preis zu bekommen und wir haben das nicht geschafft.
Moment mal, was meint Christoph Möller dann damit? Wir sind ja im Besitz der öffentlichen Hand. Ist doch eine Aktiengesellschaft.
Ja, es ist eine Aktiengesellschaft. Seit 2011 gehört die Mehrheit der NBW-Aktien dem Land Baden-Württemberg und diesem Zweckverband, hinter dem einige Landkreise stecken, den OEW. Das meint er mit öffentlicher Hand. Und er meint, sie können das nicht für 140 Millionen Euro hergeben.
Ja gut, er sagt jetzt öffentliche Hand. Aber auch das ist ja eine Frage der Perspektive. Er fühlt sich den Anteilseignern verpflichtet. Da haben die Stuttgarter und Stuttgarterinnen ja erstmal nichts davon.
Das sehen die auch so. Und deshalb hat die Stadt Stuttgart dann die NBW verklagt, weil sie sich einfach nicht einigen konnten. Der Richter hat dann vorgeschlagen, und wenn man sich ohne Urteil so in der Mitte trifft? Aber nee, keine Einigung. Seit mehr als 10 Jahren geht das so.
Boah, und es gibt jetzt keine Lösung, oder was?
Doch, vielleicht. Es gibt einen Lösungsvorschlag. Ende 2022. Bauchfrei und Nabelpiercings, all die Sachen aus den 90ern sind wieder modern. Und die NBW und die Stadtverwaltung Stuttgart handeln einen Kompromiss aus. Der sieht so aus. Es gibt einen neuen Konzessionsvertrag für 20 Jahre und die Wasserversorgung, die bleibt erstmal bei der NBW. Bis 2042. Dann erst soll nochmal neu über den Rückkaufpreis verhandelt werden.
Klingt alles für mich nach einer unendlichen Geschichte, wenn du mich fragst.
Der Gemeinderat hat das zwar abgelehnt, aber der Oberbürgermeister findet den Vorschlag eigentlich immer noch ziemlich gut.
Und was sagt die Stadt heute dazu?
Nicht viel. Auf meine Fragen haben sie nicht wirklich geantwortet. Und wie es weitergeht, steht in den Sternen. Stuttgart ist aber auch wirklich ein Extremfall.
Ja, das stimmt. Einige Städte sind nämlich zurückgerudert, nachdem sie ihre Wasserbetriebe verkauft haben, weil sie eben gemerkt haben, ja, das mit der Privatisierung läuft nicht so, wie wir uns das so vorgestellt haben.
In Stuttgart ist auf jeden Fall alles beim Alten geblieben.
Ja, wenn es einmal weg ist, ist es schwierig zurückzubekommen. Katharina, du hast dich jetzt echt lange und echt intensiv mit Stuttgarts Wasserleitungen beschäftigt. So für dich, was nimmst du aus der ganzen Sache mit?
Naja, aus heutiger Sicht hat die Stadt damals die Wasserwerke eigentlich ohne Not verkauft. Und ihr Mitspracherecht haben sie gleich mitverkauft damals. Und wir als Wählerinnen und Wähler haben jetzt über die Politik eigentlich auch gar keinen Einfluss mehr darauf. Ja, wie Barbara Kern und das Wasserforum sagen, wir können auch nicht wegreden, dass die Wasserpreise gestiegen sind, und zwar mehr als nötig. Und deshalb ist für sie klar,
wir müssen es jetzt zurückkaufen. Und es wird bestimmt nicht einfacher werden, es muss jetzt zurück.
Und deshalb kämpfen die auch weiter. Was hast denn du jetzt eigentlich mitgenommen? Was ist so für dich das Wichtigste?
Na, das mit der Aktiengesellschaft. Die Gewinne der NBW, die gehen ja immer noch an die Aktionäre. Und das ist es, ja, was mich so wurmt an der ganzen Geschichte. Warum solltest denn du mit deiner Wasserrechnung die Gewinne eines Konzerns finanzieren? Wäre doch viel sinnvoller, wenn das Geld zurück an Stuttgart, an die Stadt geht und die überlegen sich dann, wie können wir eine nachhaltige Wasserwirtschaft kreieren? Die könnten sich zum Beispiel überlegen, wie man Regenwasser statt Trinkwasser für deine Klospülung verwendet. Finde ich eh total verrückt, dass wir Trinkwasser nehmen, um unser Klo zu spülen.
Das stimmt, absolut. Und ich komme nochmal auf diese öffentliche Hand bei der NBW. Es ist ja auch nicht in Stein gemeißelt, dass die Aktionäre der NBW immer die gleichen bleiben. Also das Land Baden-Württemberg könnte ja seine Anteile auch wieder verkaufen. Haben sie ja schon mal gemacht. Das Land hat seinen Teil der NBW-Aktien damals an diesen französischen Energieriesen verkauft. Das wurde zwar wieder zurückgekauft, war aber ein Minusgeschäft für das Land. Und das war damals echt auch ein politischer Skandal. Ist in die Geschichte eingegangen als NBW-Affäre.
Also, es ist nicht garantiert, dass die NBW in öffentlicher Hand bleibt. Und mit Blick auf die Klimakrise und dass die Grundwasserspiegel sinken, da wird die Wasserversorgung immer mehr zu einer politischen Angelegenheit. Und Wasser geht uns wirklich alle an. Denn ohne läuft hier gar nichts. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann teilt ihn gerne und erzählt es weiter. In der nächsten Folge geht es dann um die Intel-Ansiedlung in Sachsen-Anhalt und die Frage, woher das viele Wasser dafür kommen soll.
We are planning to invest 17 billion euros to establish 2 brand new, first of its kind semiconductor fabs in Magdeburg, Germany, the capital of Saxony-Anhalt.
Doch von den Plänen sind nicht alle überzeugt.
Und Wasserstand müsste jetzt, denke mal, mindestens 1,50 Meter betragen. Auch nach den Regenfällen, jetzt sieht man, selbst wenn man buddeln würde, man stößt auf kein Wasser mehr. Das Wasser ist halt wirklich weg.
Das war 130 Liter, Streit um unser Trinkwasser. Folge 3, welche Folgen der Privatisierungshype hat.
Die Geschichte haben wir, Katharina Thoms und Anastasia Rohn, recherchiert.
Das Skript kommt auch von uns. Redaktion und Regie, Susanne Arlt.
Faktencheck, Jule Dieterle, Johanna Klenke, Katrin Krautwasser und Melanie Miklautsch.
Aufnahmen, Produktion und Sounddesign, Sonja Maronde und Jan Fraune. Wir sagen Danke an alle, die mit uns für diesen Podcast so ausführlich gesprochen haben.
Das war Folge 3 unseres Podcasts 130 Liter Streit um unser Trinkwasser. Welche Folgen der Privatisierungshype hat? Und eben gerade am Ende haben wir ja noch gehört, dass wir für diesen Podcast einen eigenen Sound kreiert haben, der sich durch alle Episoden zieht. Wir sind noch mal kurz da. Anastasia Rohn.
Hallo.
Und ich, Sonja Meschkat. Anastasia, für den Podcast ist wirklich extra eigene Musik komponiert worden. Wie ist die denn entstanden?
Ja, die Musik, die mussten wir tatsächlich von Anfang an mitdenken, weil es Zeit braucht, um sie zu komponieren. Macht man ja auch nicht mal eben so. Zu dem Zeitpunkt war der Podcast aber noch gar nicht fertig. Mhm. Deshalb habe ich für das Konzept des Podcasts auch gleich ein Moodboard erstellt. Also eine visuelle Darstellung davon, wie der Podcast klingen soll. Das habe ich dann Jan Fraune mit ein paar Notizen geschickt. Jan, das ist unser Techniker, der auch die Musik komponiert hat. Er hat sich dann erstmal mit seiner Beatmaschine und seinen Kopfhörern in seinen Garten gesetzt und ein paar musikalische Skizzen gemacht. Auf der Basis der Skizze hat er dann mehrere Themen und Varianten für uns komponiert.
Aber wie übersetzt man denn den Klang von Wasser musikalisch für einen Podcast?
Ja, wir wollten das Wasser hörbar machen, aber es sollte natürlich nicht so aufdringlich und gewollt klingen. Dafür hat Jan erstmal in unserer Datenbank nach Wassergeräuschen gesucht und der Wassertropfen, der ist ihm hängen geblieben. Er ist bei seiner Arbeit auch sehr intuitiv vorgegangen und hat sich von den unterschiedlichen Geräuschen, die Wasser so macht, inspirieren lassen.
Ja, dann sind die Geheimnisse hinter dem Sounddesign des Podcasts jetzt auch gelüftet. Vielen Dank dafür. Am nächsten Samstag gibt es dann die vierte Folge von unserem Podcast 130 Liter Streit um unser Trinkwasser, wie Intel mit Wasser versorgt werden soll. Da sind wir dann also in Magdeburg. Wenn Sie jetzt schon alle Folgen hören wollen, unbedingt, überhaupt gar kein Problem, finden Sie in unserer Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich auf die kommende Woche. Sonja Meschkat, mein Name. Bis dahin. Tschüss.